Ja, und heute ist die Plattform mit einem ganz interessanten Thema, nämlich mit dem Thema natürlich ganz gesund. Und dazu begrüße ich ganz herzlich im Studio die Frau Anja Hirt. Sie ist Heilpraktikerin und ist mit mehreren Kollegen in Ulm-Sövlingen in der Tagesklinik in der Praxis. Und diese Praxis hat sich zum Ziel gesetzt, natürlich ganz gesund. Frau Hirt, sind Sie ganz gesund?
Im Moment leider nein, ich bin auch erkältet, wie so viele, auch in der nicht gesundheitlichen Branche, von daher in dem Zug nicht ganz gesund.
Was heißt ganz gesund? Heißt ganz gesund ohne Schmerzen?
So pauschal kann man das nicht sagen. Also letztendlich ist Gesundheit ja was Ganzheitliches, wo man jetzt nicht nur sagen kann, man ist körperlich gesund oder psychisch gesund, sondern es gehört natürlich zusammen. Es gibt aber auch Krankheiten im Gegenzug, die zum Beispiel keine Schmerzen zeigen, wie Bluthochdruck oder Ängste, Fußbild ganz lapidar gesagt, oder ein Übergewicht hat oder Zwänge hat. Also letztendlich kann man nicht pauschal sagen, wenn man Schmerzen hat, ist man krank, und wenn man keine Schmerzen hat, ist man gesund.
Bei Ihnen selbst ist ja ein wesentlicher Punkt die Hypnotherapie. Bitte schön, was ist das?
Da war ich mehrmals täglich gefragt, was ist denn eigentlich Hypnotherapie? Ist man da so richtig weg oder kriegt man da etwa gar nichts mit oder da verliert man bestimmt die Kontrolle? So ist es natürlich nicht. Letztendlich ist die Hypnotherapie, wie schon das Wort sagt, Therapie, ein anerkanntes Psychotherapieverfahren, wo einfach hypnotische Trance nutzt, um seinen Bewusstseinszustand zu verändern. Wenn man jetzt in der Gesprächstherapie ist, spricht man, sage ich ja, letztendlich über viele Dinge, wo man aber sagt, da arbeitet man viel auf einer rationalen Ebene. Hypnotherapie arbeitet viel mit dem Unbewussten, aber auch emotionalen Dingen, wo man auf unbewusste Dinge, wie gesagt, Zugriff hat, wo man gewisse Muster verändern kann, verarbeiten kann, wo man einfach auf eine andere Art und Weise agiert. Wie gesagt, wo man jetzt nicht über den Kopf agiert, sondern wo man auch viel Emotionen und Unbewusstes mit verarbeitet. Man muss dazu sagen, dass Trance ein ganz alltäglicher, natürlicher Zustand ist. Wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Auto von A nach B fährt, vielleicht kennen Sie das ja auch, wenn man bei B ankommt und gar nicht mehr weiß, wie, dann war man bereits schon in Trance. Das heißt, es ist ein ganz alltäglicher Zustand, und jeder Mensch kann in Trance gehen, man muss es nur wollen. Das heißt, man hat da auch immer die volle Kontrolle drüber und weiß immer, was man tut.
Das ist also nicht so wie das gängige Klischee von Hypnose, man ist total weg und der Hypnotiseur, in Anführungszeichen, kann machen, was er will, und wir spielen plötzlich, was weiß ich, einen Affen oder sonst irgendwas. Das heißt, bei Ihnen, wie ist der Patient? Ist er in Trance? Ist er ganz weg und sprechen Sie ihn an? Ist er da, wie man so schön sagt? Oder wie läuft es ab?
Letztendlich ist es so, dass der Trance-Zustand eine, sage ich mal, subjektive Veränderung vom Bewusstseinszustand darstellt. Das heißt, es unterscheidet sich von dem Wachbewusstsein, aber auch von Schlaf und Entspannung. Also letztendlich geht es darum, dass man seine Aufmerksamkeit auf was ganz Bestimmtes erhöht, wie wenn man sagt, man richtet den Scheinwerfer auf etwas und verringert die Aufmerksamkeit im Gegenzug dann von anderen Dingen. Das heißt, man ist landsläufig, denkt man ja, in Trance bekommt man gar nichts mit, es ist im Gegenteil. Wenn man in Trance ist, erhöht man seine Aufmerksamkeit auf was ganz Bestimmtes.
Sieht man dann selbst in Trance Bilder, die man sonst vielleicht nicht so sieht?
Ja, also letztendlich ist es so, dass wenn man so in einem alltäglichen Zustand ist, man ja sehr viel Filter, rationale Filter vorgeschaltet hat. In einem Trance-Zustand arbeitet man ja auch viel mit dem Unbewussten, mit dem Unterbewusstsein auch. Von unserer Hirnaktivität ist es auch so, dass in einem Trance-Zustand man sehr viel Zugriff auf die Kreativität hat. Das heißt, man ist auch da erfinderischer von den Lösungsansätzen. Die Hypnotherapie ist ein sehr imaginatives Verfahren, das heißt ein sehr bildliches Verfahren, wo man viel mit inneren Bildern arbeitet, mit Metaphern, mit Geschichten, einfach mit seiner Vorstellungskraft, dass Dinge, die nicht sichtbar sind, wie zum Beispiel eine Angst, natürlich auch sichtbar gemacht werden, indem man denen zum Beispiel eine Gestalt gibt oder mit denen in Dialog tritt.
Ist aber nicht so, dass man jetzt sagt, okay, der Patient ist, nehmen wir fiktiv, 50 Jahre alt und hat eine bestimmte Krankheit und Sie sagen, okay, ich führe ihn jetzt in der Trance zurück ins Alter von meinetwegen 10, 12 Jahren, um zu sehen, ob da in jüngster Vergangenheit oder in der Jugend irgendetwas passiert ist, das diese Krankheit vielleicht mit ausgelöst hat.
Man kann natürlich regressiv arbeiten. Regressiv bedeutet, dass man zurück in die Vergangenheit schaut, was da war, was geschehen ist, dass man auch Vergangenes neu bewertet, aufarbeitet, verarbeitet. Es ist aber nicht nur, dass man sagt, man arbeitet in der Vergangenheit, sondern es ist eine sehr lösungs- und zielorientierte Therapie.
Ist da jedermann dafür geeignet oder gibt es Menschen, die auf das absolut nicht ansprechen, wo sie sagen, da kann ich das gar nicht machen, weil die fallen nicht in draus oder die wollen das nicht oder was, gibt es da Unterschiede?
Das oberste Gebot ist natürlich, man muss es wollen. Wenn man sagt, nö, das kann ich nicht, das funktioniert bei mir nicht, dann wird es natürlich auch nicht funktionieren. Also es hat nicht den Effekt, wie wenn man bei der Schlange K in die Augen schaut und dann in Trance verfällt. Das gibt es nur im Dschungelbuch. Hier ist natürlich ganz klar die Entscheidung von Erfolg und Misserfolg. Wie öffnet man sich, wie gut arbeitet man mit? Aber, wie wir vorher schon gehört haben, da Trance ja ein alltäglicher Zustand ist, kann das auch jeder. Es gibt natürlich psychische Erkrankungen, wo man sagt, soll man eher Finger von weglassen, wozu die Epilepsie gehört und die Schizophrenie. Aber sonst kann es jeder von klein bis groß.
Wunderbar. Und man hört ja auch, dass es selbst im Zahnarztbereich ja schon zur Anwendung kommt, Hypnose, dass dann irgendwie die Leute keine Schmerzen mehr spüren. Es gibt also tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, ich schalte da irgendwelche Nerven oder Gehirnströme aus, damit der Patient in dem Fall keine Schmerzen verspürt oder eben in seinem Gedächtnis auch zurückgeht und sagt, okay, zulässt, dass man zurückgeht und sagt, im Alter von 10, 11, 12 Jahren bin ich gestürzt und deshalb habe ich jetzt vielleicht Probleme an der Wirbelsäule. Unbewusst dann selbst mit herausfindet, was ist denn der Auslöser meiner jetzigen Schmerzen oder Krankheit?
Ja, natürlich. Also es ist auch so, dass man, wie schon erklärt, in der Vergangenheit arbeiten kann. Man kann aber noch Bezug nehmend auf Ihre Zahnarztfrage natürlich auch wunderbar eine Schmerzregulation in Trance herstellen, dass man sagt, okay, man nimmt gewisse Schmerzen nicht wahr, man vergisst gewisse Schmerzen, man löst sich von dem Zustand. Da gibt es ganz, ganz viele Ansätze, wo man da dran arbeiten kann. Was natürlich sehr von Vorteil ist, auch bei Angstpatienten in der Zahnarztpraxis oder wenn man zum Beispiel Unverträglichkeiten gegenüber Schmerzmitteln hat oder gegenüber Narkosemitteln, gibt es durchaus Möglichkeiten. Es gibt auch in manchen Kliniken die Möglichkeit, wenn man jetzt zum Beispiel paradox auf Narkosemittel reagiert, dass man da gewisse Operationen sogar in Trance durchführen kann.
Wunderbar, gut. Dann haben wir jetzt da ein bisschen was dazugelernt, bevor wir dann darauf kommen, wer kommt denn zu Ihnen, welche Patienten. Die ersten beiden Musiktitel, das ist einmal die Gruppe Henry. Ich habe versucht, zumindest von den Titeln her, ein bisschen einen Bezug auf die Sendung zu bekommen. Der erste Titel heißt Tell Me Why. Ich kann mir vorstellen, dass einige Ihrer Patienten zu Ihnen kommen und sagen, warum hat das jetzt ausgerechnet mich getroffen? Warum bin ich krank? Ich habe doch immer das, das und das gemacht. Und warum trifft mich das? Der zweite Titel ist dann von Leonard Fabi, Visions. Ich denke, Visions, das brauchen auch Sie in Ihrem Beruf, dass Sie sagen können, ja, ich muss mir manche Dinge vorstellen können, genauso wie der Patient. Diese beiden Musiktitel und dann machen wir weiter mit der Frau Hirt, Heilpraktikerin, mit natürlich ganz gesund, mit der Frage, wer kommt zu Ihnen, was passiert bei Ihnen in der Praxis. Ja, wie gemerkt, das war natürlich nicht die Gruppe Henry. Die wollte einfach in diesem Thema nicht mitspielen. Dafür ist dann Rod Stewart eingesprungen mit You Wear It Well. Aber Musik ist ja auch nicht das Hauptthema heute, sondern das Thema heißt natürlich ganz gesund. Zu Gast ist die Frau Anja Hirt, Heilpraktikerin, und vorher haben wir über die Hypnotherapie gesprochen. Jetzt die generelle Frage, Frau Hirt, wer kommt zu Ihnen in die Praxis?
Zu mir kommen primär Patienten mit psychischen Problemen. Da gehören Depressionen, Ängste, Zwänge, Panik, unter anderem auch Schmerzen, aber auch unerfüllter Kinderwunsch zum Beispiel. Ich habe aber auch sehr viele Kinder bis hin zum Abitur mit Schulängsten, mit Prüfungsängsten, Redeangst, aber auch Bettnässen und Nägelkauen zum Beispiel. Das heißt, ich ein ganz bunt gemischtes Klientel von jung bis alt.
Das heißt, in diesen Kriterien spielt überall die Psyche mit. Heißt das, wer schlecht drauf ist, ist eher krank? Kann man das so pauschal sagen? Oder kann man sagen, okay, wer einen positiven Lebenswandel oder eine Gesinnung hat, der ist vielleicht nicht so schnell krank als einer, der sich eher da runterziehen lässt und alles negativ sieht, der dann eher krank wird? Kann man das so ganz pauschal sagen?
Gut, vorneweg muss man ja schon sagen, dass schlechte Laune pauschal keine Krankheit ist. Also man muss jetzt nicht immer gut drauf sein, sonst wären ja letztendlich alle irgendwann mal psychisch krank, der eine mehr, der andere weniger. Es hat natürlich auch seine Grenzen, wie lange ist man schlecht drauf und was für Kriterien können da sonst noch dazu. Natürlich ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel krank ist und man nimmt es locker oder nimmt es nicht so wichtig oder trägt es vielleicht auch ein Stück weit mit Humor, dass man natürlich dann mehr der Gesundung, der Genesung beiträgt, wie wenn man da jetzt volle reingeht und man wälzt sich in der Krankheit, man wälzt sich im Problem. Also ist es schon eine Sache von der Einstellung, wie man zu dem Ganzen steht und was man raus macht.
Welche Rolle spielt eigentlich der Faktor Stress? Es gibt ja den positiven, aber meistens leider Gottes den negativen Stress. Was ist Stress? Was spielt im Körper sich da ab, wenn einer gestresst ist?
Da muss man ganz klar unterscheiden zwischen positivem und auch negativem Stress. Der positive Stress, der auch Eustress genannt wird, ist ein Stress, der, wie gesagt, sich positiv auswirkt. Da erhöht man seine Aufmerksamkeit und fördert daraus einfach die maximale Leistungsfähigkeit im Körper, ohne um ihm damit zu schaden. Da entstehen auch Glückshormone zum Beispiel. Das heißt, positiver Stress laugt einen nicht aus, wie im Gegenzug der negative Stress, der De-Stress genannt wird. Negativer Stress sind Reize, die zum Beispiel als unangenehm oder bedrohlich oder auch überfordernd gewertet werden. Da spielen ganz andere Sachen noch eine Rolle mit. Da wird zum Beispiel mehr Adrenalin oder nur Adrenalin ausgeschüttet und auch mehr Cortisol. Also letztendlich geht es dann in unserem Körper richtig die Post ab im negativen Sinne, wo natürlich auf Dauer ganz klar schadend ist.
Wie ist es bei Ihnen, bei Ihren Patientinnen und Patienten? Sie hatten ja vorher gesagt, es kommt von jung bis alt alles zu Ihnen. Wird wahrscheinlich sehr oft auch der Faktor Schule oder Beruf eine große Rolle spielen, denn bei beidem, sowohl in der Schule als auch im Beruf, ist natürlich ein Druck da, ist es ein Erfolgszwang da. Und was natürlich auch ganz schlimm ist, sowohl in der Schule als im Arbeitsplatz, ist das Thema Mobbing. Ja. Aber gerade wie kann man jemand etwas von seinem Druck und Erfolgszwang wegnehmen, der leider Gottes ja heute da ist, so nach dem Motto, wenn du keine Leistung bringst oder keine guten Zeugnisse, dann kannst du keinen guten Beruf ergreifen oder studieren, und im Beruf, wenn du keine Leistung bringst, ja, dann wirst du von deinem Posten abgelöst, schlimmstenfalls entlassen. und eben auch dann die vielleicht etwas psychisch Schwächeren, die dann unter dem Thema Mobbing leiden. Jetzt habe ich drei Dinge auf einmal angesprochen. Gehen wir vielleicht gerade mit Druck und Erfolgszwang. Wie kann man, was kann man machen, um da sich ein bisschen zurückzunehmen?
Es ist natürlich ein gesellschaftliches Problem, das mal vorwegzunehmen, wo man sagt, man hat, es ist immer schneller, weiter, höher, besser, immer mehr Termine, alles komprimierter. Wie sie auch sagt, man hat einen wahnsinnigen Erfolgszwang. Ich habe erlebt teilweise Kinder bei mir in der Praxis, die wohl an ADS, ADHS erkrankt sind, wo ich mich gar nicht wundere. Die haben 5, 6 Termine in der Woche mit Kinderturnen, mit Schwimmen, mit Klavier, mit Geige. Und dann muss man dann auch noch lernen und Hausaufgaben machen, wo man sich dann auch nicht wundern muss, dass da Faktor Druck und natürlich seine Wirkung zeigt. Es gibt das neue Modewort Entschleunigung. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ist es ja schon ein Wort, wo man sagt, da nimmt man Power raus, da nimmt man Geschwindigkeit raus. Sie fragten mich ja noch, was man da tun kann. Ich denke, ein ganz guter Weg ist, da zu schauen, was will man selber, ne? Was sind eigentlich eigene Werte, was sind eigene Ziele, was ist nicht der Wert von der Freundin oder von den Eltern, dass man für sich selber definiert, wer bin ich eigentlich oder was will ich eigentlich, was ist mir eigentlich wichtig. Und dass man natürlich auch für sich schaut, wo kann ich meine Akkus wieder auftanken. Nicht, dass man sagt, man ist jetzt den ganzen Tag den Akku entladen, sondern wo kriegt man auch seine Energie, seine Ruhephasen zurück. Es muss im Gleichgewicht sein von Akku entladen und Akku beladen.
Kann man aber dann vielleicht sagen, wenn es bei Kindern ist, dass dann neben den Kindern auch die Eltern behandelt werden müssten, denn die setzen ja die Kinder teilweise unter Druck.
Eine sehr spannende Frage, was mich auch witzigerweise sehr viele meine Freunde fragen, wenn die fragen, ja, wie war der Tag oder so, dass ich sehr oft natürlich auf die Antwort komme, eigentlich müsste die Eltern auf die Couch und nicht die Kinder. Es werden natürlich auch oft misslungene Karrieren von den Eltern auf die Kinder übertragen, wo dann die Kinder Dinge ausbaden müssen, wo die Kinder auf einmal Geige lernen müssen, weil es die Eltern nicht durften. Also da überträgt sich sehr, sehr viel und es wäre oftmals effektiver, wenn die Eltern zu mir kommen würden.
Also ich sehe das selbst, ich mache ja sehr viel mit Sport und berichte auch viel über Sport und habe da zwiespältige Gefühle, wenn ich bei einigen Jugendfußballspielen oder sonstigen Sportarten zuschaue, wo Jugendliche dabei sind, wie ich da erlebe, wie die Eltern, die sonst in Anführungszeichen ganz normale Leute sind und ganz umgängig sind, plötzlich auf dem Sportplatz teilweise ausrasten. Ja, und ich erkenne die dann gar nicht mehr wieder. Ist es denn tatsächlich dann so, wie Sie sagen, dass die mit aller Gewalt wollen, dass ihr Kind jetzt der Beste ist? Oder ich habe dann auch erlebt, dass Eltern massiv einen Trainer angegriffen haben, weil der das Kind nicht aufgestellt hat, weil er eben der Meinung war, es gibt bessere. Oder im Schulbereich, dass dann viele Eltern sagen, und mein Kind muss es aufs Gymnasium, ob das jetzt geeignet ist oder nicht, das ist Muss. Jetzt komme ich nochmal, vorher sagte ich schon, gehören nicht teilweise die Eltern therapiert, aber wie kann man das den Eltern beibringen, dass es eben ja auch Dinge gibt, wo ihr Kind nicht der Schnellste, der Größte, der Beste ist, sondern dass sie ihr Kind so nehmen, wie es ist?
Eine sehr hohe Herausforderung ist es für uns in der Praxis, sage ich mal, Eltern sowas klar zu machen. Wir sind dann ab und zu doch die unfähigen Therapeuten, die es auch nicht geschafft haben, dass das Kind mit einer Rechenschwäche in Mathe Ass wird und dann vielleicht doch Physik studieren kann. Man muss sich da sehr, sehr klar positionieren bei den Eltern und einfach nochmal schauen, ob das wirklich das richtige Tempo ist für das Kind, die richtige Schule ist. Manchmal gehört auch noch was anderes zu wie Ergotherapie und natürlich der große Faktor, weniger ist da einfach mehr. Wenn man die Kinder nicht von Termin zu Termin schleppen würde und Fußball und Geige, dann wäre natürlich einiges einfacher, sich auch mal auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Gut. Bevor wir dann zum weitergehenden Thema von Druck und Erfolgszwang, was schlussendlich im Burnout mündet, bevor wir auf dieses Thema Burnout kommen, zunächst die nächsten beiden Musiktitel. Das ist einmal von der Gruppe Superimposes, Seeing is Believing. Das ist vielleicht auch so ein Thema, das bei Ihnen auch immer wieder mal zur Sprache kommt. Ich glaube das, was ich sehe, und alles andere ist mir suspekt. Und Paul Weller, Thinking of You, und das denke ich, dass auch für viele sehr wichtig ist, wenn man weiß, es denken auch andere an ihn. Und das hilft, glaube ich, beim einen oder anderen auch weiter. Superimposes, Seeing is Believing, Paul Weller, Thinking of You, und dann reden wir über das Thema Burnout. Paul Weller, Thinking of You. Ja, weiter geht's hier auf der Plattform mit dem Thema Natürlich ganz gesund mit Frau Anja Hirt. Und ja, jetzt kommen wir zu einem Thema, das leider Gottes immer eine größere Rolle zu spielen scheint, nämlich das Thema Burnout. Es trifft man kann nicht sagen nur Erwachsene, sondern von Kindesbeinen an. Viele ignorieren das lange. Wann spätestens ist professionelle Hilfe angesagt? Ja, sogar zwingend.
Zu uns kommen Burnout-Patienten eigentlich meistens schon, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, wenn sie arbeitsunfähig sind, wenn man sagt, diverse körperliche Symptome kommen sehr zum Vorschein. Das kann Schlafstörungen, häufige Grippe, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, die sind oft schon bei sämtlichen Schulmedizinern gewesen, haben sich von Kopf bis Fuß durchchecken lassen, wo aber nichts Eindeutiges rauskommt, wo man halt so ein gesamtes Bild hat und dann natürlich zur Diagnose irgendwann Burnout kommt, Erschöpfungssyndrom. Letztendlich ist es dann aber schon, sage ich mal, in einer sehr akuten Phase, weil ein Burnout-Patient zeichnet sich eigentlich eher damit aus, dass er sagt, er ist ein sehr überengagierter Mensch, der seine Aufgaben zu 100% richtig macht, ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein hat, auch das Gefühl, unentbehrlich zu sein, das Gefühl, dass ohne ihn sich die Welt nicht mehr weiter dreht. Das heißt, in der Anfangsphase reagiert man da ein bisschen paradox, wenn man merkt, oh, die Akkus sind schon ein bisschen leer, gibt man noch mehr, arbeitet man noch mehr, macht unbezahlte Überstunden, unbezahlte Mehrarbeit. Das heißt, man fängt wirklich an zu brennen, wie es auch in dem Wort drin steht. Das geht natürlich dann in gewisse emotionale und psychische Symptome auch über, dass man sagt, man hat irgendwann Angst zu versagen, ist sehr verärgert, hat Schuldgefühle, ist gereizt, aggressiv. Also da gibt es schon sehr viele Merkmale, aber auch psychosomatische Reaktionen, wie ich vorher schon kurz angedeutet habe. Man schläft nicht mehr, man ist müde, man ist schlapp. Emotional merkt man da auch irgendwann was, dass man sagt, es tritt so eine gewisse Gleichgültigkeit, eine Resignation ein, sozialer Rückzug. Man isoliert sich, ist im Berufs- und Privatleben einfach nicht mehr so mitten dabei, hat eine gewisse Gleichgültigkeit und auch so ein Stück weit eine Verbitterung, weil es einfach alles zu viel ist.
Was kann man therapeutisch tun? Was tun Sie mit solchen Leuten? Das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Viele verdrängen das etwas und sagen, naja, ich habe das nicht. Ja, klar, ich arbeite etwas mehr, aber das wird schon wieder werden. Und dann ist das Kind im Brunnen gefallen, wie Sie es gesagt haben, dann ist es schon zu spät. Was kann man machen? Wie kann man selber etwas vorbeugen? Wie kann man sogar versuchen, das Ganze zu vermeiden? Hilft abends Sport, hilft Yoga, hilft Entspannungstechnik? Was kann man lernen? Was geben Sie den Leuten an die Hand?
Kein Pauschalrezept. Also wichtig ist ja, dass der Mensch ein Individuum ist, wo man sagt, ja, jeder hat ein anderes Bedürfnis. jeder braucht auch was anderes. Man muss auch immer schauen, ist es jetzt jemand, wo der ganze Tag im Büro sitzt oder ist es jemand, wo der ganze Tag ein Dach deckt. Also man muss da schon sehr klar differenzieren, ist da, sage ich mal, Sport ein wichtiger Ausgleich oder eher was Ruhiges oder da gibt es nichts Pauschales. Wichtig ist da herauszufinden, was braucht mein Patient, was tut ihm gut, was stärkt, wo hat er Ressourcen, was tat vielleicht auch früher gut, gab es vielleicht schon mal so eine Krise, wo Sport zum Beispiel geholfen hat oder ein Theaterbesuch geholfen hat. Man muss schauen, was für denjenigen wichtig ist, nicht was für die Maße vielleicht gut sein könnte.
Ist es in dem Fall auch so, dass die Männer später kommen als die Frauen? Reagieren da die Frauen eher und sagen, ich fühle mich ausgebrannt, ich drifte in eine Richtung, die mir überhaupt nicht gut tut, während der Mann das länger verdrängt?
Kann man so pauschal jetzt nicht sagen. Es ist schon so, wenn ich so drüber nachdenke, wer kommt zu uns mit einem Burnout, dass es schon tendenziell mehr Männer sind. Wobei, warum es jetzt so genau ist, kann ich jetzt nicht drauf eingehen.
Gut, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass der Mann sagt, das alte Klischee, ich bin der Ernährer der Familie, ich muss funktionieren, damit es der Familie gut geht. Ich kann mir keine Schwäche erlauben. Ja, und unter diesem Thema, ich kann mir keine Schwäche erlauben, bürdet er sich natürlich schon wieder die nächste Last auf, die wieder im Endeffekt vielleicht in diese Sackgasse führt.
Ja, also natürlich, da kommen wir dann ja wieder zu den psychischen Symptomen. Man hat das Gefühl des Versagens, man ist nichts wert, man ist nur was wert, wenn man 60 Stunden in der Woche arbeitet, man muss seiner Familie was bieten können. Es sind oftmals auch Prägungen von früher, vom Elternhaus, dass man sagt, Mensch, Jungs machen das nicht, die weinen doch nicht, man reißt sich zusammen. Da spielen natürlich auch die Faktoren mit rein, dass man einfach stark sein muss, dass man kein Schlappschwanz vielleicht auch sein darf.
Was kann man zur Vorbeugung selbst machen? Das kann man natürlich jetzt nicht pauschal sagen, weil der eine macht das und der andere macht das. Kann man das ganz salopp sagen? Mach das, was dir gefällt, was dir gut tut, das ist schon ein kleiner Weg, um dass es dir besser geht.
Ja, also ich denke, nach sich zu schauen ist ein sehr springender Punkt, dass man auch schaut, wo ist mein Wert, was ist mir wichtig, was tut mir gut. Was natürlich bei vielen dann im Hinterkopf mitschwingt, oh Gott, wenn ich jetzt mal eine Woche krank bin, hoffentlich stehe ich da nicht auf der Abschlussliste von meinem Beruf, von meinem Job. Von daher ist es immer einfacher gesagt als getan, aber ich denke, im Kleinen zu beginnen und zu schauen, wo kann ich für mich was Gutes tun, wo kann ich meine Seele mit streicheln, wo kann ich meine Akkus tanken, wo kann man vielleicht auch Dinge neu bewerten, dass man sagt, ja, man kann auch mal eine Verabredung absagen, man kann auch mal sagen, oh, heute geht's nicht. Also ich finde, wichtig ist, dass man da im Kleinen anfängt und nicht gleich versucht, den Mount Everest zu besteigen. In der Veränderung.
Sind die Patienten dann bereit, irgendwo sich zu verändern oder Änderungen vorzunehmen, indem sie sagen, okay, ich habe jetzt bislang, was weiß ich, nach dem Feierabend bin ich noch 20 Kilometer Rad gefahren und dann bin ich noch zum Tanzen gegangen und dann habe ich noch das und das und das und das gemacht, dass sie sagen, ich überlege mir, was von diesen Dingen kann ich reduzieren oder was kann ich weglassen. Sind die Leute bereit oder dauert das etwas? Kann man das ganz grob sagen? Naja, nach dem dritten, vierten Gespräch fängt es langsam an, das Verständnis. Denn ich könnte mir vorstellen, dass beim ersten Mal, wenn sie sagen, ja, könnten Sie das weglassen, dass Sie sagen, nö, das kann ich nicht weglassen, das geht gar nicht, das muss so sein. Ja, dass Sie vielleicht erst nach dem dritten, vierten Gespräch langsam bereit sind zu sagen, irgendwas muss ich tun, irgendwas muss ich weglassen vielleicht.
Da sind wir wieder beim Thema von Beginn an. Es ist ja so, dass ein Burnout-Patient sehr begeisterungsfähig ist, sehr ein Überengagement hat. Und wenn man dem jetzt in der ersten Stunde sagt, ich glaube, der Marathon am Abend noch zu laufen und danach noch tanzen zu gehen, ein bisschen viel, der zeigt da recht wenig Verständnis. in dem Punkt ist es oftmals so, dass man noch tiefer sinken muss, wenn es noch geht, dass man sagt, man muss noch mehr ausbrennen, bis man bereit ist, was zu ändern.
Ein schwieriger Fall und ein wahrscheinlich auch schwieriger Weg, der aber nur dann geht, wenn der Patient dahinter steht. Sie können ihm Ratschläge geben, so viel Sie wollen, und sagen, was Sie wollen. Wenn er nicht mitspielt, dann hat es wahrscheinlich keinen Sinn. So ist es. Ja, das zum Thema Burnout. Wir wollen uns nach der nächsten Musik noch ein bisschen über das Thema Ernährung unterhalten, denn das spielt sicher auch für den einen oder anderen Krankheitsfall eine wichtige Rolle, und da wollen wir uns noch kurz darüber unterhalten. Aber zunächst ein Titel von Philipp Fankhauser, Wish You Well, und ich glaube, das wollen wir allen wünschen, dass es den Leuten gut geht. Und jeder muss aber auch ein bisschen selbst dazu beitragen. Wish you well. Und dann das Thema Ernährung hier auf der Plattform mit Frau Anja Hirt zum Thema natürlich ganz gesund. Toller Titel, Philipp Fankhauser, Wish You Well. Ja, wir müssen uns ein bisschen sputen. Die Zeit rennt uns davon. Sie nimmt auch keine Rücksicht auf so ein wichtiges Thema wie heute, natürlich ganz gesund. Frau Hirt, Thema Ernährung. Welche Rolle spielt in der Gesundheit die Ernährung? Wie wichtig ist sie?
Ernährung ist ein ganz großes Thema bei uns in der Praxis, wo man auch recht viel falsch machen kann, sage ich mal. Natürlich ist jeder ein anderer Ernährungstyp, jedem schmeckt was anderes. Der eine ist dick, der andere ist dünn. Es gibt aber schon so ein paar wichtige Dinge, die man bei der Ernährung beachten soll. Die Dosis macht letztendlich das Gift, aber dennoch ist es so, dass das eine Lebensmittel mehr Nährstoffe hat als das andere, das eine mehr Fett hat als das andere. Es ist einfach die gesunde Mischung.
Wie bekomme ich das jetzt als Laie heraus? Muss ich jedes Mal jetzt die Packung nehmen, hinlesen, das sind so viele Kalorien, das ist so viel Fett, das sind so viele Kohlenhydrate, das, und dann schreibe ich mir das auf und sage, aber am Tag darf ich nicht mehr als 30 Gramm Fett, ist, glaube ich, im Moment so Kuh mal Pi mal Daumen das Thema, wo man sagt, das geht gerade noch, und dann darf ich Kohlenhydrate nicht mehr als das nehmen, und in Teigwaren sind so viel drin. Wer kann das noch? Wer überblickt das als Laie?
Gut, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt solche Richtwerte vor, wo wir es, ich spreche mal für uns als Praxis, es viel zu pauschal sehen. Der eine verträgt jenes Lebensmittel besser als das andere. Von daher muss man auch hier wieder ganz individuell schauen, was für ein Ernährungstyp ist man eigentlich. Es fängt ja schon an bei der Grunddiskussion, wie viele Mahlzeiten isst man am Tag. Der eine sagt 3, der andere sagt 5. Der eine sagt, ach, ich esse erst mittags, dass ich ein bisschen abnehme. Wo es natürlich diverse Ernährungstheorien gibt, wo man aber für sich schlussendlich das Passende rausfinden muss.
Thema vegetarisch, vegan, das ist ja auch so ein ganz spezielles Thema. Ist vegetarisch gesünder als Fleisch, oder soll man, wie Sie sagen, die richtige Mischung finden und nicht sagen, ich mache nur das oder ich mache nur das? Wobei natürlich beim Thema Vegetarier und Vegan da schon heiße Diskussionen sind und manche, die Fleischesser schon in Grund und Bogen verdammen.
Ist wahrscheinlich so ein grundsätzliches Thema, auch ein ethisches Thema. Ich selber bin seit fast 20 Jahren Vegetarier aus ethischen Gründen, wo mir natürlich wichtig ist, woher beziehe ich meine Lebensmittel und unter welchen Umständen kommen hier auf meinen Tisch. man muss für sich selber entscheiden, was sind für einen gute Lebensmittel und für was schlechte. Ich denke, wichtig ist, egal ob vegetarisch, vegan, Fleischesser etc., ist es wichtig, dass man ausgewogen sich ernährt. Es gibt mit Sicherheit auch durchaus Veganer, die sagen, ich kann mich ausgewogen ernähren. Es gibt aber auch mit Sicherheit Vegetarier, die nur den ganzen Tag Beilagen essen. Man muss sich mit dem Thema Ernährung da einfach, egal ob man Fleisch isst oder nicht, ganz weitläufig auseinandersetzen.
Das Thema Essen ist natürlich die eine Seite, das Thema Trinken die andere Seite. Auch hier scheiden sich ja die Geister, welche Mengen am Tag was trinkt man am besten? Trinkt man 1 Liter, 2 Liter? Was ist gesund? Wie viel sollte man trinken? Was sollte man trinken? Was sollte man tunlichst weglassen? Ich kann mir vorstellen, dass also viele Süßgetränke absolut ungeeignet sind, sprich Fruchtsäfte oder ja, was da auch immer gibt. Cola Light, wobei ich mir da habe sagen lassen, dass es überhaupt nicht Light ist, sondern dass das noch im Gegenteil viel schlimmer ist. Wasser ist vielleicht das in Anführungszeichen gesündeste, aber wer trinkt schon gerne Wasser?
Wir müssen dazu sagen, wir Menschen bestehen zu einem ganz großen Teil aus Wasser. Von daher sollte man bevorzugt Wasser trinken. Man kann natürlich auch ungesüßten Tee trinken. Zu Ihrem Thema mit Cola Light. Man muss sich immer mal vor Augen führen, dass man Süßstoff für die Schweinemast benutzt, was dann natürlich alles andere als Light ist. Viele schwören natürlich noch am Abend auf das berühmte Glas Rotwein. Von daher auch zu dem Thema muss man für sich letztendlich selber entscheiden und auch die Verantwortung übernehmen, was trinkt man. Ich trinke selber 2 bis 3 Liter am Tag. Klar, weil ich auch den ganzen Tag am Reden bin, trinke ich umso mehr. Ich trinke am Wochenende auch weniger. Aber ich denke, 2 Liter ist ganz gut und primär Wasser.
Gut, wir könnten über das Thema Ernährung und Trinken wahrscheinlich noch eine ganze Zeit diskutieren. Zum Schluss bei Ihnen in der Praxis. Kassenzulassung oder nur privat? Wenn privat, dann kann wahrscheinlich ein Großteil der Bevölkerung nicht zu Ihnen kommen. Und jetzt will ich doch ein bisschen das gehässige Wort Zweiklassenmedizin hier in den Ring werfen. Wie sieht es aus bei Ihnen?
Gebe ich Ihnen vollkommen recht mit der Zweiklassenmedizin, dass man natürlich schon ganz klar, wenn man Kassenpatient ist, in aller Regel schlechtere Karten hat, als wenn man Privatpatient ist. Wenn ich mir dann doch die Abrechnung von meiner Privatkasse anschaue und dann mal wieder 1.000 Euro selber bezahlen muss, wäre ich manchmal auch wieder gern Kassenpatient. Also das kann man nicht pauschal sagen. Es ist so, dass man als Privatpatient schneller einen Termin bekommt und einfach mehr Leistungsangebot bekommt wie bei einer Kasse, aber eben auch mit der Schattenseite, man muss manches doch dann selber zahlen.
Und bei Ihnen sind im Regelfall Privatpatienten?
Ja, wir sind privat aufgestellt von der Kostenübernahme, das heißt Privatkassen bezahlen zum größten Teil unsere Leistung, aber auch Zusatzversicherungen zum Beispiel, die nicht so teuer sind, 10, 15 Euro im Monat. Das heißt, es kann dann auch ein Kassenpatient unsere Leistungen in Anspruch nehmen. Bei der Osteopathie ist es mittlerweile so, da werden die auch gesetzlichen Kassen immer kulanter, dass zum Beispiel beim Großteil der Kassen 6-mal im Jahr Osteopathie bezahlt wird.
Ja, unsere Sendezeit ist zu Ende. Frau Hirt, vielen Dank, dass Sie da waren, über ein ganz interessantes Thema sprechen konnten. Und ich denke, wir hätten noch viele, viele Themen da. Und vielleicht sehen wir uns noch einmal im Frühjahr. Und es gibt ja noch das Thema Schulmedizin, Homöopathie, chinesische Medizin und, also noch eine Vielzahl, was man hätte ansprechen können. Für heute soll es genug sein. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Das war die Plattform für heute. Und tschüss, sagt Klaus Strobel. Und machen Sie es gut, Frau Hirt. Und nochmals vielen Dank.
Dankeschön.